Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Ich klicke den Content mit Mehrwert, ja, der uns weiterbringt im persönlichen Leben oder in der Wirtschaft oder in der Politik, wo auch immer. Klick diesen Mehrwert und nicht den ganzen Schrott und nicht den ganzen Mist. Dann drehen sich auf die sozialen Netzwerke. Und dieser wachsame und tatkräftige Optimismus und diese Zuversicht, die uns erwächst, die bringt uns dann dazu, auch entsprechend zu agieren, im Positiven zu agieren und Dinge in Bewegung zu setzen, dass sie tatsächlich besser werden. Ich bin pro Corona, ja, und pro Maske. Pro Maskenpflicht jetzt zum Beispiel und treffe auf einen Corona- und Maskengegner, das wird sofort zu einem Streit, weil das greift nicht mehr meine Argumente an, sondern meine Identität. Und das ist der Unterschied, den wir jetzt erleben, ja, wo die Leute sagen, man kann ja über gar nichts mehr reden und sofort entbrennen da heiße Diskussionen und es entsteht Spaltung, Spaltung in Familien, Spaltung in der Schule, Spaltung am Arbeitsplatz, es entsteht Spaltung, ja, weil die Identitäten sind betroffen und nicht nur Argumente und das ist der große Unterschied und das ist Social Media. In einer hochvernetzten Welt kann nur Kollaboration, also miteinander arbeiten für einen gemeinsamen größeren Zweck, kann nur in die Zukunft führen. Alles andere führt in die Zerstörung.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute habe ich einen Gast bei mir, der eigentlich keine lange Vorstellung braucht, weil ihre Thesen die Wirtschaftswelt seit Jahren maßgeblich prägen. Sie war bereits hier zu Gast in Folge 165 unter dem Folgentitel Wie meistern wir die Zukunft? Sie ist die führende Expertin für Business-Transformation im deutschsprachigen Raum, mehrfache Bestseller-Autorin und, was ich besonders schätze, eine echte Mutmacherin für Neues. Sie ist Mitglied in der Hall of Fame der German Speakers Association und wurde mehrfach für das Managementbuch des Jahres ausgezeichnet. Heute sprechen wir darüber, wie wir nicht nur auf die Zukunft reagieren, sondern sie aktiv als Übermorgengestalter in die Hand nehmen. Ich freue mich riesig, dass sie wieder da ist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Anne M. Schüller.
Ja, hallo Dani, wie schön, dass ich nochmal bei dir sein darf.
Ja, liebe Anne, ich freue mich sehr, dass du wieder zu Gast bist und wir sprechen heute über dein neues Buch, was beim Franz Fahlen Verlag in München erschienen ist. Und zwar weiß ich, dass das ein sehr wichtiges Buch gerade ist. Warum? Ich habe mich jetzt gerade viel mit Dystopien und Krieg und ganz vielen negativen Sachen beschäftigt, wie viele, viele andere Menschen auch. Und dein neues Buch heißt Narrative für eine bessere Zukunft, wie kraftvoll erzählte Geschichten unser Leben und die Arbeitswelt positiv wandeln. Vielleicht magst du ein, zwei Sachen dazu sagen. Wie kamst du dem Buch, wie kamst du der Buchidee?
Ja, also das ist im Wesentlichen auch der Grund, den du gerade schilderst, weshalb ich gesagt habe, wir müssen wegkommen von diesen Verhinderungsnarrativen, von diesen Abgrundnarrativen, von diesen Dystopien, ja, die die Menschen nicht nur verunsichern, sondern geradezu erschrecken und die denen Zukunftsangst machen. Und das ist natürlich das Schlimmste, wenn wir Angst vor der Zukunft haben, weil in dem Moment, wo wir Angst haben, funktioniert unser Hirn nicht mehr, wird blockiert, zieht sich auf einen Tunnelblick zurück. Und genauso werden wir die Zukunft dann nicht meistern. Ja, sprich, wir brauchen gute Narrative, positive, konstruktive Narrative, Aufbruchstimmung, Narrative, um an dieser Stelle jetzt hier die Zukunft in Angriff zu nehmen, damit sie eine gute wird für uns alle.
Mhm. Du schreibst, dass nicht Zahlen, Daten und Fakten die Welt verändern, sondern Geschichten. Warum fällt es vielen Unternehmen trotzdem so schwer, diese Erkenntnis umzusetzen?
Also, Der gesunde Menschenverstand weiß das schon immer. Ja, Menschen waren also seit Angedenken, seitdem wir uns ums Lagerfeuer versammelt haben, waren wir fasziniert von Geschichten. Wir haben uns immer Geschichten erzählt. Ja, Archive des Überlebens waren Geschichten damals, weil wir konnten nicht bei KI nachschlagen und nicht in Büchern, um schlau zu werden, sondern Geschichten haben uns schlau gemacht. Das heißt, Menschen kamen zurück aus dem finsteren Wald, von ihren Beutezügen, von ihren Abenteuern und die überlebten. Und die erzählten denen, die am Lagerfeuer blieben, erzählten die Geschichte, wie man gut überlebt. Ja, das heißt, Geschichten waren nicht nur unheimlich schön für uns und entspannend für uns, sie waren auch unheimlich lehrreich. Also sie waren Archive des Überlebens. Und diese Tradition haben Menschen seit Tausenden von Jahren gepflegt und pflegen sie heute noch immer. Und heute ist eine Geschichte aber etwas ganz anderes geworden, immer noch wichtig. Aber nachdem wir heute die Überlebensmöglichkeiten nachgoogeln können und nachdem wir von Daten quasi überflutet, überschwemmt werden und von Stress und von Hitze und von negativen Narrativen, sind diese Narrative heute für uns Entschleuniger. Das heißt, wir haben geradezu eine Sehnsucht nach dieser Entschleunigung und damit automatisch nach Geschichten, weil Geschichte ist immer, ich mach's mir gemütlich, ich atme mal auf, ich schalte alle meine Sinnesorgane auf Erleben und höre dann fasziniert einer Geschichte zu. Und das kann eben nur eine Geschichte schaffen und Zahlen, Daten schaffen das nie, Zahlen, Daten, Fakten. Das ist Schwerstarbeit für unser Gehirn und unser Gehirn versucht, also diese Schwerstarbeit zu vermeiden, weil unser Gehirn ist auf optimale Effizienz ausgerichtet und die meisten Zahlen, Daten, Fakten, das wissen wir ja alles auch, gesunder Menschenverstand gehen zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus und das, was haften bleibt, sind Geschichten.
Jetzt sind wir ja schon, in deiner Überschrift hast du schon einen Begriff, der vielleicht nicht jedem zugänglich ist. Was genau, also was ist ein Narrativ und was genau unterscheidet ein Narrativ von einer einfachen Geschichte oder einer Marketingkampagne?
Ja. Also wichtiger Punkt, weil die meisten Menschen kennen den Begriff heute. Der trendet ja gerade. Ja, und Narrativ finden wir natürlich in allen möglichen Welten. Wir finden das natürlich in der Geschichte. Wir finden das in Religionen, in Ideologien. Wir finden Narrative auch im Krieg. Wir finden sie in der Philosophie. Wir finden sie in der Verhaltensforschung. Also Narrative gibt es in ganz vielen Lebens- und Arbeitsbereichen. Und Narrative sind Erzählungen mit Bedeutung. Das ist der große Unterschied. Eine Geschichte kann einfach so, ja, eine kleine Story sein, die ist nett, die ist amüsant und ich höre sie und finde sie gut im Moment. Sie gibt mir ein gutes Gefühl und ich vergesse sie auch wieder. Und die großen Narrative, das sind sozusagen Gebäude, Geschichtengebäude, die erschaffen werden, zum Beispiel von einer Nation. Ja, eine Nation ist auch ein Narrativ oder von einer Marke. Eine Marke ist ein Narrativ. Eine eigene Lebensgeschichte ist ein Narrativ. Und Unternehmen sind im Grunde genommen auch Narrative. Ja, und die Narrative sind die Geschichten mit Bedeuten, die Klammer sozusagen das große Gebäude. Und innerhalb dieses großen Gebäudes finden dann viele kleine Erzählungen statt, die das Gebäude tragen und natürlich das Gebäude auch unterstützen. Und insofern vermitteln Narrative auch Sinn und halten Gemeinschaften zusammen, geben also ein Wir-Gefühl, machen aus einer Gruppe eine In-Gruppe und dann gibt es die Out-Gruppe, die diese Geschichten nicht kennt und deswegen dieses Wir, dieses Gemeinsame nicht leben können.
Jetzt gehen wir natürlich genau zu so einer Frage, gesellschaftspolitischer Natur, inwiefern wird sowas auch instrumentalisiert? Also ich meine, wir gegen die anderen, In- und Out-Gruppe, wenn man es in die deutsche Geschichte dann reinschaut, wurde sowas ja auch bewusst mitbraucht. Das heißt, ja. Wo siehst du da das, was ist ein gesundes Narrativ, was ist ein ungesundes Narrativ?
Genau, also Narrativ per se ist natürlich neutral. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Und es gibt natürlich Menschen, die kennen sich aus. Also während unserer ganzen Menschheitsgeschichte haben Menschen, die das verstanden haben, die da sensibel waren, haben das im Positiven oder im Negativen nutzen können. Immer schon. Ja, und die Angst, die man kreiert, zum Beispiel auch vor allem Neuen, vor neuen Technologien, vor anderen Menschen, das sind Narrative, um letztlich sich zu schützen und die anderen auszugrenzen, im Negativen, im Destruktiven auch, um andere klein zu machen, sprich sich dadurch größer zu machen oder sich als die Guten und die anderen als die Bösen darzustellen, die man bekämpfen darf, ja, weil das ist dann gut, die zu bekämpfen und die zu vernichten. Also diese Narrative hat es durch unsere ganze Menschheitsgeschichte immer schon gegeben, weil Menschen sind Herdentiere. Ja, das heißt, die haben immer schon eine In-Group gehabt, also wir, die kleine Herde, die kleine Gruppe. Und draußen ein Wald weiter ist dann eine andere Gruppe und wir wissen gar nicht so recht, sind die uns gut gesonnen. Und dadurch ist eben dieses Freund-Feind-Szenario auch entstanden. Also ich sag mal, Fremdenhass ist in Wirklichkeit Fremdenangst. Ja, die Angst vor dem Fremden, das ich nicht kenne. Ja, ich bin zum Beispiel jetzt viel in der Welt herumgekommen. Ich kenne sehr viele fremde Kulturen, sehr viele fremde Geschichte. Ich habe keine Angst vor anderen Menschen. Aber wer immer zu Hause war, in seinen engen kleinen Grenzen, in seinem Heimatort, in seinem Heimatbezirk und hat letztlich keine positiven Erfahrungen sammeln können mit Fremden, ja, dass die auch sehr nett sind und eigentlich kooperieren wollen und das Beste wollen, diese Erfahrung ist nie gemacht worden und daraus entsteht Angst. Ja, das heißt, sprich, ja, also Narrative kann man im Positiven nutzen und im Negativen nutzen und das wird auch extrem gemacht. Ja, gerade in der Geschichte, gerade in den Ideologien, in der Religion auch und in der Politik und natürlich in den Medien.
Mhm. Du formulierst drei Regeln für gelungene Kommunikation. Die Story zuerst, Facts tell, Stories sell und je emotionaler, desto viraler. Was haben diese drei Regeln für eine Bedeutung?
Okay, also ich nehme mal die erste, das ist Facts tell, Stories sell. Ja, kommt im Grunde aus Marketing und PR, da hat man die Dinge natürlich schon sehr, sehr früh verstanden, weil man sich da sehr, sehr stark und sehr früh auch mit dem Gehirn der Menschen, erst mit der Psyche und dann mit dem Gehirn der Menschen auseinandergesetzt hat, weil seit einigen Jahren kann man ja dem lebenden Gehirn bei der Arbeit zuschauen und das macht ja die Neurowissenschaft und daher kommen auch viele Erkenntnisse daher. Unser Gehirn denkt in Geschichten. Ja, das heißt, und wir wissen das ja auch. Ja, also was wäre wenn und zack leuchtet in unserem Kopf eine Geschichte aus. Wir sagen ja auch Kino im Kopf. Wir träumen auch in Geschichten. Wir träumen immer in Form von Geschichten. Das heißt, alles, was bei uns einfließt an Sinneseindrücken, wird im Gehirn in Bilder und in Geschichten umgewandelt. Und deswegen tun sich Zahlen, Daten, Fakten so schwer, weil aus einer Zahl, es sei denn, es ist irgendeine sehr trächtige Zahl, was weiß ich, Weltmeisterschaft, Fußball, Endergebnis. Das ist eine sehr emotionale, sehr narrative Zahl, aber ansonsten sind Zahlen einfach vier Ziffern, die hintereinander gestellt worden sind zum Beispiel. Damit kann so unser Hirn wenig anfangen. Und Zahlen, Daten, Fakten wird unser Hirn auch nicht memorieren, es sei denn, es ist mit etwas sehr Einschneidendem verbunden. Und Zahlen, Daten, Fakten gehen hier rein und da wieder raus. Und das ist eben zum Beispiel auch so schwer im Management, weil Manager in der Regel sehr viel mit Zahlen, Daten, Fakten hantieren und die sagen dann, ich habe das doch dem Mitarbeiter gesagt. Ja, und gesagt ist eben noch lange nicht verstanden und verstanden ist eben noch lange nicht emotional inkorporiert sozusagen mit Herz und Seele erfasst. Es war einfach nur eine Zahl. Und wenn die Manager jetzt anfangen würden, neben vielen anderen Storyteller zu sein, also Geschichtenerzähler zu werden, dann täten die sich auch sehr, sehr leicht.
Mhm.
Aber Moment, jetzt brauchen wir ein bisschen noch die zweite und die dritte Regel, oder?
Mhm. Also ich hatte die Story zuerst noch und je emotionaler, desto viraler.
Genau, genau. Also die Story, die verkauft, ja, die Fakten erklären, mir erzählen, die brauchen wir auch zum Beispiel. Ja, ich nehme mal eine Technologie, ich nehme mal eine Fortschrittstechnologie. Wir können die noch nicht so recht verstehen. Und der Fehler, der gemacht wird, auch ganz viel bei nachhaltigen Produkten, dass man ganz viel mit Zahlen, Daten, Fakten jongliert und versucht, über die Zahlen, Daten, Fakten zu erklären, wie funktioniert eine Technologie oder warum ist eine nachhaltige Verfahrensweise besser als eine nicht nachhaltige. Und genau das ist der Fehler, weil es eben nicht Herz und Seele berührt. Und die Story High zuerst bedeutet, ich muss erst die Geschichte erzählen. Ja, das heißt, ich muss den Menschen erst in irgendeiner Form ermöglichen zu verstehen, was macht diese Zukunftstechnologie mit meinem Leben? Wie verbessert die mein Leben? Wie lässt die sich auch in mein Leben, in mein derzeitiges schönes Leben integrieren? also dass dieses schöne Leben noch ein bisschen besser werden kann. Ich brauche erst die Geschichte. Ja, und da gibt's ein Buch, das das wunderbar umgesetzt hat. Also mich hat's gerade vom Stuhl gehauen. Und das ist ein Buch, das hat ein KI-Mensch geschrieben aus Asien, China oder Südkorea. Ein KI-Mensch, der uns die neueste KI erklärt, und ein Science-Fiction-Autor. Und der Science-Fiction-Autor, die Story zuerst kam immer der Science-Fiction-Autor dran, der hat sozusagen dann diese Story erzählt im Jahr 41, das Buch ist jetzt 3 Jahre in etwa alt, 3 oder 4 Jahre, im Jahr 2041, wie wird diese Technologie dann funktionieren und sich ins Leben der Menschen integrieren? Und er hat Geschichten erzählt aus allen Ländern der Welt. Ja, so dass man sich, egal in welcher Kultur man lebte, mit diesen Geschichten auch auseinandersetzen konnte. Und dann kam der KI-Mensch und hat dann also mehr für die Fachleute erklärt, wie diese Technologie funktioniert. Und das ist der Ansatz. Damit müssen wir Zukunftsstrategien im Management erklären. So müssen wir Innovation erklären und so müssen wir Zukunft und Fortschrittstechnologien erklären. Dann verlieren die Menschen die Angst davor und dann wird das Ganze auch annehmbar, weil über die Geschichte kann ich das zunächst mal im Geist ein bisschen durchspielen, ja, kann Varianten mir überlegen, kann das sozusagen in meinem Kopf herumturnen lassen. Und das ist noch harmlos. Ja, das ist sozusagen ein sich anfreunden mit dieser Technologie, ohne dass uns das Ganze schon bedrängt. Ja, während der CEO, der jetzt zum Beispiel sagt, das ist unsere Zukunftsstrategie, ab morgen kommt ein Change-Projekt machen, da fühlen sich die Leute natürlich überrollt, überfordert, bedrängt, verängstigt, weil die sich noch nicht im Kopf haben mit dieser neuen Story anfreunden können.
Mhm. Du schreibst im ersten Teil deines Buches, das heißt Narrative für mehr Lebensqualität, dass wir in einer Pyrungsgesellschaft leben. Das entdecke ich selbst bei LinkedIn, wenn man schaut, dass wir halt als Social-Media-Tool immer noch ein sehr, sehr faktenorientiertes, sehr sachliches und wenig reißerisches, aber auch hier sind die Algorithmen so, dass sie, okay, das, was auf Empörung setzt, gewinnt. Wie können wir positive Narrative gegen den vorherrschenden Negativismus einsetzen?
Ja. Also in den sozialen Netzwerken ist es leicht, ja, weil jeder Einzelne trägt dazu bei. Also jeder, der verstanden hat, wie der Algorithmus funktioniert, dass der die Empörungsgeschichte hochrankt im Algorithmus, weil diese Empörungsgeschichte von vielen Menschen gelesen und kommentiert wird, aber mit Gegenkommentaren. Ja, also zum Beispiel, was weiß ich, eine Dystopie in der Nachhaltigkeit oder was auch immer. Also, oder auch einfach Fake, Desinformation und Fake. Ja, weil für unser Gehirn ist die Gefahr wichtiger als die Freude im Leben. Die Freude im Leben nehme ich gerne mit, aber vor der Gefahr muss ich mich hüten. Ja, weil die Gefahr kostet mich womöglich mein Leben. Und deswegen fokussieren wir immer zunächst auf die Gefahr. Davon leben auch die Medien. Ja, die Medien sagen das ja auch. Only bad news is good news. Ja, mit jeder Horrorüberschrift, der ich nenne den Namen jetzt nicht, in so einer großen deutschen Publikumszeitung erscheint. Das sind ja meistens reißerische Horrorgeschichten. Ja, da kommt so ein kleiner Anteaser und auf Seite 4 merken wir dann, also das ist eine klitzekleine Geschichte, die man eben hier gerade mal aufgeblasen hat, um am Kiosk die Zeitung wieder zu verkaufen, weil jeder will sozusagen hier schauen, dass ihm sowas nicht passiert, also dass er am Leben bleibt. Ja, und das verstärken eben auch die Algorithmen. Das heißt, wir gucken nach so einer Empörungsgeschichte und wir empören uns oder so eine Horror-Dystopie, was auch immer, und wir empören uns darüber. Das heißt, wir kommentieren. Ja, und wenn wir wissen, dass in Social Media beispielsweise das Kommentieren noch mehr zählt als das Like, und über das Kommentieren habe ich ja jetzt Gegenrede und nochmal Gegenrede und dann habe ich manchmal noch 10 Leute, die nach einem Kommentar noch unterkommentieren, und das alles befeuert den Algorithmus. Und so kommt es, dass die Horrorgeschichten oben landen und dass die Menschen, so wie ich zum Beispiel, die wirklich nur Content bringen, dass die gar nicht so sehr vom Algorithmus geliebt werden, weil da ist zu wenig Aktivität auf meinem Portal. Ja, die Menschen lesen das, ja, die sind sehr befruchtet von dem, was ich schreibe, aber ich habe nicht eben diese Art Aktivität, die ich gerade geschildert habe, und die wird vom Algorithmus leider nicht belohnt. So, Und was können wir machen? Wir steuern das. Ja, indem wir, also klick keinen Mist, sage ich immer. Habe ich sogar mal als Hashtag habe ich das mal. Hat sich aber leider nicht viral verbreitet. Wahrscheinlich weil der Algorithmus mitliest und dann sieht eh, dass die arbeitet gerade gegen mich. Das finde ich irgendwie gar nicht cool. Also wir klicken keinen Mist, weil wir wissen es ja. Wir wissen, das ist wieder so eine reißerische Horrorstory und dahinter verbirgt sich irgendwas ganz was anderes, irgendwas ganz was Banales. Oder wir wissen ja, das ist jetzt hier Fake News und Desinformation, das ist jetzt hier KI-Slop und das ist jetzt hier Data Poisoning. Wir wissen es ja, wir sind ja, also gerade, du sagst LinkedIn, wir sind ja gar nicht so dumm auf LinkedIn, die meisten jedenfalls nicht. Wir wissen es und trotzdem, also wir haben dieses Sensation Seeking und suchen diese Geschichte auf, ja, klicken sie an, kommentieren, weil wir auf einmal sagen wollen, also das kann ich nicht so stehen lassen, ich muss dagegen protestieren und so viralisiert sich das Ganze. Ja, das heißt, die Regel ist, klick keinen Mist, kommentier schon gar nicht, auch um etwas richtig zu stellen, lass dieses Teil einfach links liegen. Und dann interessiert es die Algorithmen nicht mehr. Wir können die sozialen Medien steuern, wir müssen es aber alle in diese Richtung tun. Ja, und klick die positiven Geschichten, klick den Content mit Mehrwert, ja, der uns weiterbringt im persönlichen Leben oder in der Wirtschaft oder in der Politik, wo auch immer. Klick diesen Mehrwert und nicht den ganzen Schrott und nicht den ganzen Mist. Dann drehen sich auch die sozialen Netzwerke.
Ja, sehr schön. Du sprichst in deinem Buch auch von Verhinderungsnarrativen, die den eigenen Erfolg blockieren. Ja. Kannst du ein typisches Beispiel nennen und erklären, wie man solche Narrative durchbricht?
Ja, das ist ganz einfach. Also da kann jeder bei sich selbst anfangen. Ja, ich bringe im Buch zum Beispiel dieses Beispiel von zwei eigenen Zwillingen. Ja, das heißt, die haben die gleichen Lebensvoraussetzungen, kommen mit wenigen Minuten nacheinander auf die Welt, haben das gleiche Umfeld, haben die gleiche Kultur, haben die gleiche Eltern, haben die gleiche Erziehung, haben die gleiche Schule, sind also in einem gleichen Lebensfeld unterwegs. Und der eine hat die Gene und der andere hat die anderen Gene. Und der eine Genpool, der ist sehr hoffnungsvoll positiv und überschrieben mit "Ich kann". Und der andere hat leider ein etwas anderes Gengemenge und hat einen Genpool erwischt, der ein bisschen pessimistischer macht. Und seine Überschrift heißt "Ich kann nicht". Und so beginnen die durchs Leben zu gehen. Der eine mit "Ich kann" und der andere mit "Ich kann nicht". Und da brauche ich gar nicht groß weitererzählen. Da kann sich jeder lebendig vorstellen, wie das eine und das andere Leben sich entwickelt und wahrscheinlich ausgehen wird. Ja. Und diese Selbsterzählungen sozusagen oder diese Ursprungsglaubenssätze, die sich entwickelt haben, wo wir auch gar nicht mehr wissen, wo kommt das her, weil das passiert sehr oft im Kleinkindalter schon. Diese Narrative können wir durchbrechen. Wir müssen sie als erstes erkennen. Und dann müssen wir sie natürlich durchbrechen wollen. Und dann müssen wir uns noch überlegen, wie kriege ich das hin? Ja, weil es gibt auch durchaus Menschen, die ich kann nicht haben Narrativ entwickelt haben, aber die haben Nutzen daraus gezogen. Und die finden diesen Nutzen so interessant, ja, weil die über dieses kann ich nicht Helfersyndrom erzeugen, Opferhaltung hervorrufen und dadurch auch eine Resonanz erzeugen, die für die auch interessant sein könnte. Man hilft ihm durchs Leben. Ja, man tut gar nichts und wartet drauf, dass der Staat einem hilft oder die Politik einem hilft oder Gesetze einem helfen oder der Arbeitgeber einem hilft oder Mutti oder Papi einem hilft und man entwickelt so ein Opfer-Lamm-Syndrom und geht damit an und für sich auch passabel durchs Leben. Ja, nur ist es nicht jetzt wirklich ein sehr erfreuliches Leben. Ja, das heißt, ich muss erst dieses Narrativ dann auch ablegen wollen. Ja, weil ich sag, mein Leben, meine Lebensgeschichte kann sehr viel schöner sein, wenn ich mich mit anderen Narrativen anfreunde und wenn mir das gelungen ist, ja, wir nennen das Mindset, als erstes muss ich das Mindset verändern, dann kann ich auch mir überlegen, was kann ich tun, wie kann ich mir Fähigkeiten erwerben und mit welchen Tools kriege ich das erstens, zweitens, drittens besser hin.
Du unterscheidest zwischen A-Typ und K-Typ Menschen. Ja. Was steckt dahinter und warum ist das für das Verständnis von Narrativen wichtig?
Ja, genau. Also der A-Typ, der K-Typ, die Basis ist die Katastrophe. Und der K-Typ, der denkt immer in Katastrophenstimmung. Ja, alles kann, geht daneben. Was, also Murphy's Law, was daneben gehen kann, kann daneben. Typisch ich, das kann auch nur immer mir passieren. Ja, immer bin ich die Dumme, immer bin ich der Letzte, immer passiert mir, immer passieren mir solche Horrorgeschichten. Das heißt, der erschafft in seinem Gehirn eine Erzählung, die solche Horrorgeschichten quasi anzieht. Und darauf legt er seinen Fokus. Das beachtet er auch nur. Ja, es gibt sicher 9 von 10 Geschichten, da ist alles gut ausgegangen, aber er beachtet diese Geschichte, die für ihn schlecht ausgegangen ist, weil die sein Narrativ bestätigt und immer weiter verstärkt. So, das ist der Katastrophentyp. Also der redet sich selbst ins Desaster. Ja, und irgendwann ist er in einem tiefen Loch und kommt nicht mehr raus, weil er hilflos wird, weil er gar keine anderen Mechanismen mehr kann. Und neben der Katastrophe, da gibt es jetzt einen zweiten Begriff, der ist fast überhaupt gar nicht bekannt. Und dieser Begriff heißt Anastrophe. Anastrophe ist die Hinwendung zum Guten. Also die Katastrophe ist sozusagen die Hinwendung zum Schlechten. Und die Anastrophe ist die Hinwendung zum Guten. Ja, und das sind alle diese Optimisten, ja, diese wachsamen Optimisten, weil blinder Optimismus, der wäre natürlich dumm, aber also einfach dumm, sondern ich spreche immer von einem wachsamen Optimismus und ich spreche von einem tatkräftigen Optimismus. Ja, weil dieser Optimismus da von manchen Erfolgstrainern, so Wünsche ans Universum, ich brauche mir alles bloß positiv wünschen, dann kommt das schon. Das ist natürlich der gleiche Blödsinn. Da kann man lange warten, da gibt es dann mal rein zufällig etwas, was tatsächlich passt. Und dann sagt der Erfolgstrainer, ich wusste es doch, so funktioniert die Geschichte, weil man dann plötzlich nur das noch sieht. Und dieser wachsame und tatkräftige Optimismus und diese Zuversicht, was erwächst, die bringt uns dann dazu, auch entsprechend zu agieren, im Positiven zu agieren und Dinge in Bewegung zu setzen, dass sie tatsächlich besser werden. Und das ist dieser Optimismus verbunden mit Hoffnung, verbunden mit Zuversicht. Und das sind dann am Ende diese Menschen, die dann tatsächlich auch die Welt bewegen. Also ich nenne die ja Übermorgengestalter.
Ja, also ich kannte die Anastrophisten auch noch nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, warum sich das Wort nicht durchgesetzt hat.
Ja.
Aber die A-Typen klingt schon mal spannend.
Ja.
Und auch gerade aus für so einen Coaching-Podcast finde ich es ganz spannend. Du schreibst nämlich auch über das narrative Ich als wandelbare Gestalt. Das haben wir gerade schon so ein bisschen angefangen zu beleuchten. Inwiefern können wir unsere eigene Lebensgeschichte bewusst umschreiben?
Genau. Also die Lebensgeschichte, die wir über uns erzählen, ist nicht unsere Geschichte. Unser Gehirn vergisst laufend und konstruiert neu. Oder wir könnten auch sagen, es halluziniert. Also das, was die KI macht, macht unser Gehirn schon immer und von Anfang an, weil eben viele Datenfakten, viele Sinneseindrücke, die werden gar nicht gespeichert, weil das ist alles Schwerstarbeit. Nur prägende Geschichten, die bleiben drin. So. Und jetzt kann ich mir überlegen, welche prägenden Geschichten in meinem Leben sollen die Bedeutung gewinnen, dass ich mir daraus meine eigene Lebensgeschichte, mein eigenes Narrativ mache. Und von diesen 1000 Geschichten, die jetzt beispielsweise in einem Leben prägend waren, suche ich mir die raus, die meine Erzählung über mich selbst ist gleich meine gewordene Identität, die diese Identität stärkt. Und je öfter ich mir diese Geschichte erzähle, umso mehr glaube ich dann auch an mich selber. Ja, das heißt also, eine Geschichte, die wir uns oft genug erzählt haben, die wird auf einmal wahr. Also wir gewöhnen uns an Lügen. Wenn wir eine Lüge 10-mal uns selber erzählt haben, irgendwann können wir Wahrheit und Lüge nicht mehr unterscheiden und irgendwann wird die Lüge wird zur Wahrheit. Das kennen wir alle aus dem tatsächlichen Erleben. Das passiert über die Wiederholung. Ja, das heißt, ich konstruiere mir ein eigenes Ich, das besteht aus den paar Geschichten, die ich dann mir zusammen erzähle in meiner Lebenserzählung, in meiner Lebensgeschichte. Und genauso kann ich das wieder dekonstruieren. Ja, das heißt, ich überlege mir und neben diesen 10 Horrorgeschichten, ja, wo ich sozusagen mich hier als Horrorgestalt, ich schon wieder, passiert immer mir, der Welt präsentiere, kann ich mir überlegen, welche 99 oder 999 anderen besseren, interessanteren Geschichten, also auch erfolgreicheren Geschichten, sind mir denn auch passiert, und so kann ich meine Lebensgeschichte umformulieren. Und dann erzähle ich sie mir wieder und wieder und wieder, und plötzlich wird diese neue Lebensgeschichte wahr. Das ist ganz einfach, weil unser Hirn, wir sprechen von Neuroplastizität, unser Hirn ist unglaublich formbar. Jede Nacht wird umgebaut. Ja, das heißt, Nervenzellen und Nervenwege verändern, weil die wenig genutzt werden, und solche, die stark genutzt werden, die werden dann stärker ausgebaut. Ja, wie man, also ich sag mal, älteren Leuten, wenn die noch für ihr Gehirnjogging was machen wollen und wenn die nur dieses Sudoku spielen, dann kriegen die so fette Gehirnbahnen für Sudoku, aber alles andere verkümmert weiter. Ja, use it or lose it. Was ich nicht benutze, verkümmert. Und was ich stark nutze, das wird sehr stark ausgebaut. Das ist bis zur letzten Nacht unseres Lebens passiert das so. Und so können wir uns umschreiben. Wir können jederzeit wenn wir das wollen, das ist der Punkt. Ja, wenn wir einen Mehrwert darin sehen, eine neue, bessere Geschichte für uns zusammenzustellen, aus all diesen Geschichten, die passiert sind, wir können uns sozusagen umschreiben. Und das kann ich jedem Individuum, da brauche ich gar kein großes Coaching, wenn ich verstanden habe und dass es funktioniert und dass es so funktioniert, ja, über einfach Zusammenstellung besserer Geschichten und dann wiederholen, wiederholen, wiederholen und Menschen erzählen und die Geschichte langsam so gut zu erzählen, dass die Leute das spannender finden als ständig meine Tollpatsch-Geschichten.
Wie können denn Erzählungen unsere soziale Fitness stärken, gerade in Zeiten zunehmender Vereinsamung?
Ja, also die Zeiten zunehmender Vereinsamung, die ist natürlich Social Media gegeben. Ja, das heißt, ich vereinsame nur in der realen Welt und nähere mich sozusagen aus dem, was ich in den sozialen Medien finde. Und nachdem, das hatten wir ja besprochen, da hauptsächlich eben diese Horrorszenarien und Empörungsgeschichten und Fake News und so weiter kursieren, nähere ich mich natürlich mit völlig falschen Geschichten. Und das wird dann plötzlich meine Welt. Ja, und das ist auch das Szenario, was wir jetzt erleben. Jetzt habe ich mir beispielsweise die Geschichtswelt A aufgebaut. Ja, die wird ja dann auch sofort verstärkt durch die Algorithmen. Ich brauche bloß dreimal mich für irgendeine Geschichte, irgendeinen Aspekt, was weiß ich, der Kultur, der Geschichte, der Historie oder eines Landes oder einer Ideologie interessieren. Dann fangen die sozialen, die Algorithmen sofort an, mir mehr von diesen Geschichten zuzuspielen. Und nachdem ich das nicht in einem frühen Stadium reflektiere mit wahren Menschen, verstärke ich mich immer mehr in diese Geschichte, Echokammer, sagt man ja auch dazu. Das heißt, das wird meine neue Lebenswelt. So funktioniert auch Gehirnwäsche zum Beispiel. Das ist ganz leicht. Ganz, ganz leicht. Wenn man die Mechanismen versteht, ist es leichter, als man denkt. Das dauert ein paar Tage, ein paar Wochen. Dann ist das Erleben. Dann lebt der eine in dieser Kammer und der andere lebt in der entgegengesetzten Kammer. Und jetzt ist das zu beobachten, was wir ja auch ständig draußen erleben. Das wird zu einer neuen Identität. Und die wird jetzt verteidigt. Ja, das heißt nicht wie früher, dass wir einfach Argumente austauschen und miteinander diskutieren und hier die eine Sache und da die andere Sache einmal beleuchten, weil wir ja wissen, es gibt nicht schwarz und weiß, sondern alles hat Grautöne, es gibt die zwei Seiten einer Medaille, das sagen wir ja auch alles im Volksmund, das wissen wir. Und früher haben wir uns ausgetauscht, Meinungen ausgetauscht, aber indem das jetzt eben verstärkt durch die sozialen Medien zu Echokammern geworden ist, ist es zum Teil meiner Identität geworden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gehe ein bisschen in die Vergangenheit, weil Gegenwart ist immer so, da kommt man gleich nämlich ins Dilemma. Ich bin pro Corona, ja, und pro Maskenpflicht jetzt zum Beispiel und treffe auf einen Corona- und Maskengegner, das wird sofort zu einem Streit. Weil das greift nicht mehr meine Argumente an, sondern meine Identität. Und das ist der Unterschied, den wir jetzt erleben, ja, wo die Leute sagen, man kann ja über gar nichts mehr reden und sofort entbrennen da heiße Diskussionen und es entsteht Spaltung in Familien, Spaltung in der Schule, Spaltung am Arbeitsplatz, es entsteht Spaltung, ja, weil die Identitäten sind betroffen und nicht nur Argumente. Und das ist der große Unterschied und das ist Social Media. Zu verdanken, also in Anführungsstrichen zu verdanken.
Du sprichst auch von Übermorgengestaltern, die Rückenwind brauchen. Ja. Wer sind diese Übermorgengestalter und wie können Narrative ihnen helfen?
Ja, also ich bin zum Beispiel ein Übermorgengestalter. Das heißt, ich versuche, das Gute in die Welt zu bringen. Also man könnte auch theoretisch ein negativer, destruktiver Übermorgengestalter sein, indem man irgendeine Dystopie in die Welt bringen möchte. Aber ich verstehe mich da doch als sehr nicht nur positiver, optimistischer, sondern auch als sehr konstruktiver Mensch, der die guten Werte, also die erstrebenswerten Werte in die Welt bringen möchte und diese Welt der Zukunft, die da im Entstehen ist, mitgestalten möchte. Diese Übermorgengestalter, das sind Menschen, das ist so eine gewisse Avantgarde. Das sind Menschen, die sind innovativ, die sind extrem kreativ auch und wollen etwas Neues in die Welt bringen. Das Neue ist immer das, was die triggert. Nicht das alte Bekannte, das lässt man dann schnell hinter sich, sondern was gibt's da draußen Neues vorne? Also die werden durch das Neue quasi getriggert, durch das gute Neue getriggert. Die interessieren sich dafür. Das sind diese Early Adopter auch, die sehr schnell neue Technologien ausprobieren wollen, wenn die noch gar nicht ausgereift sind, weil die da Spannendes, Interessantes für sich sehen. Und das sind auch in den Unternehmen, sind das die aktiven Gestalter, die mit neuen Ideen kommen. Ja, die zum Beispiel sagen, ohne KI geht gar nicht mehr. Ja, und dann sagt der leicht Ergraute, sagt, bisher ging es ja auch ohne KI und ganz gut sogar. Solche Dinge höre ich heute noch. Also ist mir völlig unverständlich. Aber es gibt Gründe. Also man muss dann natürlich immer ein bisschen tiefer nach den Gründen forschen. Warum sagen Menschen das so? Aber die gibt es noch, ne? Und die nenne ich, das sind die Bewahrer, die vorgestern Bewahrer und auf der ganz anderen Seite, da stehen eben die Übermorgengestalter. Und leider ist es so, dass Übermorgengestalter immer schon in unserer ganzen Historie es schwer hatten. Also Menschen, die jetzt gegen eine gängige Meinung waren, zum Beispiel gegen die Meinung der Kirche. Ja, da kennen wir ja die Beispiele. Bruno ist, wie ist der? Der ist im Feuer gestorben. Ja, dem haben sie sogar eine Maske aufgesetzt, weil der so eloquent war. Und früher wurde das ja auf dem Marktplatz zelebriert. Also diese ganzen teilweise auch heute noch wird das ja zelebriert, also Tötungen in der Öffentlichkeit. Und dem hat man so eine Eisenmaske aufgesetzt, weil man Angst hatte, dass der noch sozusagen da auf der Plattform, dass er noch in die Menschenmenge irgendwas, also seine neuen Ideen hineinschreibt. Und die sind früher dann meistens umgekommen oder in die Verbannung geschickt worden. Ja, also beispielsweise Galileo Galilei, der ja auch unser Weltbild verändert hat, der musste nach Rom kriechen und um Vergebung bitten, damit er am Leben blieb. Und im übertragenen Sinne erleben Übermorgengestalter das in den Unternehmen heute noch. Also es gibt ganz viele Unternehmenskulturen, wenn jemand mit was Neuem kommt, die werden lächerlich gemacht, die werden ins Abseits gestellt, die müssen auch teilweise das Unternehmen verlassen, die werden mundtot gemacht, also nicht getötet, aber mundtot gemacht im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt also, die das Neue reinbringen können, die werden nicht besonders gelitten in den Unternehmen. Also im Grunde wie früher, weil es gibt diese Grundangst vor dem Neuen. Ja, also wenn ich ein Top-Manager bin, säge ich nicht an dem Ast, auf dem ich sitze.
Ja, ich übernehme ja als Moderator immer gerne die Seite des Gegenpols und ich bin ja dankbar, dass ich grundsätzlich die positiven Menschen mir gegenüber habe, muss aber dann natürlich den negativen Part einnehmen. Und das nehme ich mal kurz ein, weil wenn wir über die Arbeitswelt sprechen, ich meine, der Digitalminister hat, glaube ich, gerade sogar gesagt, wir sind in einer Disruption. Es wird sehr viele Leute treffen. Ich bin auch ein KI-Apologet. Das heißt, ich habe hier die ganze Zeit eine Woche jetzt nur mit KI in den unterschiedlichsten Ebenen gearbeitet. Aber meinen Job wird es vermutlich in dem Maß auch nicht betreffen. Aber es betrifft ja massenhaft jetzt Unternehmen. Und das ist ja erst der Anfang. Und das in allen sozialen Schichten und auch allen Bildungsgeschichten. Mhm. Was meinst du, also du plädierst ja für eine bessere Arbeitswelt, was meinst du mit einer narrativen Arbeitswelt und wie sieht der Einstieg dahin aus und was ist quasi dieses positive Narrativ, was wir in Zeiten von Disruption bilden können?
Ja, also die KI kann uns jetzt beispielsweise, wenn wir einfach bei KI bleiben, du hast das Stichwort genannt, die KI kann uns natürlich sehr stark helfen dabei. Also eine KI ist, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, ist ein Werkzeug. Das ist ein Tool, das ich nutzen kann, um die bessere Zukunft, die bessere Arbeitswelt zu bauen. Es ist ein Helfer. Die Entscheidung treffe ich noch immer selbst. Ja, die Entscheidung treffe ich als Manager. Und dann muss ich eben diese Entscheidung treffen. Durch die KI wird mein Bereich sich verbessern. Das kann theoretisch Nachwirkungen haben, negative Auswirkungen haben auf meine Position. Ja, beispielsweise, also ich hatte jetzt kürzlich die Diskussion mit einem Produktionsleiter, der hatte die meisten Mitarbeiter im Unternehmen und der machte seine Wichtigkeit und seine Bedeutung an der Anzahl der Mitarbeiter fest. Ja, das ist ein Phänomen, das wir auch immer noch erleben. Und der hatte die Sorge, dass er Mitarbeiter verliert, wenn er jetzt massiv in KI investiert und mehr voll automatisiert, dass er dadurch Mitarbeiter verlor. Und der sträubte sich mit Händen und Füßen und wir müssen analysieren und wir brauchen noch eine Studie und wir brauchen noch Fachleute, die wir fragen müssen. Und das ist halt ja alles noch Kinderkrankheiten. Wir warten mal lieber, bis die dann perfekt ist, bis wir sie dann... Na, also er fand tausend gut logisch klingende Gründe, weshalb er sich damit Vollautomatisierung noch nicht befassen möchte. Aber im Kern war es eben seine Verlustangst, nämlich an Wichtigkeit, an Bedeutung zu verlieren, dadurch, dass er KI einsetzt. Und was die Menschen an der Stelle nicht verstehen, ist, dass sie dadurch auch gewinnen können. Ja, also er wird ja dann nicht sozusagen obsolet. Das heißt, er verliert nicht seinen Platz oder wird zurückgestuft, sondern wenn er sich mit weiterentwickelt und die KI aktiv als Tool nutzt und dadurch die produktivsten Teil in diesem Großunternehmen zusammenbaut und sozusagen der erfolgreichste wird dann schließlich, wenn das dann alles vollautomatisch arbeitet, kann der sich eben einfach diese größere, bessere, neue Position schaffen. Dazu muss er aber flexibel sein, Mindset. Ja, er darf nicht nur dahin gucken, was er verliert, sondern er muss dahin gucken, was er gewinnt und muss dann bereit sein, Skillset. Das ist der zweite Punkt. Ich muss erst Mindset, dann mache ich Skillset. Jetzt muss ich mir neue Fähigkeiten, Kenntnisse erwerben. Und dann brauche ich noch Tools, Werkzeugkasten, um das dann in die Tat umzusetzen. Ja, und wenn er es vom Kopf her schon nicht verstehen will und wenn er sich nicht ändern will, dann werden die Tools, selbst wenn man die ihm an die Hand gibt, also ein KI-Tool, wird dann wertlos sein in seinem Bereich und er macht sich an der Stelle, dann macht er sich eben wertlos. Das betrifft nicht nur ihn, das betrifft ganze Unternehmen. Also wir werden in der nächsten Zeit ein Riesenunternehmenssterben haben, weil die einfach bleiben wollen, wie die sind. Ja, back to normal. Also unsere ganze Politik, unsere ganze Investitionspolitik, die geht ja auch leider in diese Richtung. Ja, wir bewahren das Alte, anstatt alles ins Neue reinzutun. Und so geht's den Unternehmen aus. Deswegen werden wir ein großes Sterben wahrscheinlich sehen, weil die Unternehmen, die Manager darin, das ist ja Unternehmen ist gleich Menschen, ist gleich Manager, die wollen das, was sie haben, sich erhalten, solange es geht. Die werden völlig falsch gesteuert. Ja, die werden über Quartalsziele gesteuert und bekommen ihre Boni auf Quartalszielerreichung. Und wenn ich Manager bin und Boni habe, dann mache ich nichts anderes als Quartalszielerreichung auf Teufel komm raus. Und selbst wenn ich weiß, auf 2 Jahre oder mittellangfristig betrachtet, wird dadurch mein Unternehmen verlieren, wir werden wahrscheinlich sogar sterben, ich habe mein Quartalsziel erreicht und ich bekomme meine Boni. Ja, das heißt also, eins der ganz großen Tools, die verschwinden müssen, ist diese Quartalsfixierung und die Bonifizierung auf kurzfristige Ziele, sondern wir müssen bonifizieren auf Investitionen, in Innovationen und in Fortschritt und in Zukunft. Und sofort werden die Manager auf Innovation und Fortschritt und Zukunft laufen. Ja, weil Menschen machen das, für das die belohnt werden. Und große Manager machen es eben über ihre Bonusprogramme im Großen ganz genauso.
Ja, und das finde ich eigentlich das Gute an der deutschen Unternehmenslandschaft. Wenn man guckt, 80% sind Mittelstand und familiengeführte Unternehmen, die eigentlich ja die Enkelgeneration mitdenken und darauf die Unternehmen eigentlich ausrichten wollen und nicht diese quartalsgetriebenen amerikanischen Aktienkurse befolgen. Und ich glaube, das ist so ein da kommt diese ambidextre Führung so ein bisschen, also langfristig denken und gleichzeitig innovativ sein. Und ich glaube, das ist glaube ich, ein ganz guter Weg. Du sagst, das größte Narrativ eines Unternehmens ist sein Purpose.
Ja.
Wie unterscheidet sich ein authentischer Purpose von einem bloßen Marketing-Slogan?
Genau. Das ist der nächste Punkt. Ein Purpose ist die große Unternehmensgeschichte, das Warum und Wofür eines Unternehmens. Ja, warum ist dieses Unternehmen überhaupt auf dem Markt? Wofür arbeitet es? Um Mehrwerte zu schaffen, also nicht maximal Profit, um seine Shareholder, also die Eigner, die Anteilseigner zu bedienen, sondern um Mehrwerte zu schaffen für die Gesellschaft und für die Umwelt. Ja, das ist also dieser dreiseitige Purpose, also die Theorie dazu, die gibt's schon aus den 90er Jahren. Ja, dass ein Purpose 3 geteilt ist, nämlich in Profit. Natürlich, ich muss profitabel sein, sonst überlebt mein Unternehmen ja nicht. Da kann ich die anderen Purpose-Teile, kann ich dann gar nicht erfüllen. Also Profit, ich muss Profit erwirtschaften, aber nicht mehr diesen Maximalprofit für mich alleine und für ein paar Anteilseigner. Und das zweite ist eben People. Ich muss es sozial verträglich machen für die Menschen. Und das dritte ist Planet. Ich muss es umweltverträglich machen, damit unser Heimatplanet uns erhalten bleibt. Ja, und dieser dreiteilige Purpose, das ist ein Purpose, der ist sinnvoll. Das ist so ein großes Gebäude. Das ist ein sehr, sehr schönes Narrativ, wo ich dann viele schöne Räume bauen kann in dieses große Unternehmensgebäude, wo ich weiß, das stiftet Sinn und bringt Mehrwert den Eignern, ja, aber eben auch den Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten und der Umwelt, dem Umfeld, dem lokalen Umfeld und am Ende auch der Umwelt, Klimaschutz und alles, was dazugehört, Artenschutz, das wird manchmal vergessen, dann alles, was dazugehört und diese Dreierkonstellation und wenn das ein Purpose bedient, dann ist er ein guter Purpose und er muss es glaubwürdig bedienen. Ja, das heißt, ich muss nachfragen können, was macht ihr denn glaubhaft, ja, für Green? Und nicht nur Greenwashing, sondern wie lebt er das wirklich? Ist es Pseudo? Macht er ein paar schnelle Sachen, um es dann irgendwie in eine Broschüre reinzuschreiben? Oder kommt das aus dem Grunde, aus dem Herzen quasi des Unternehmens heraus? Weil nur dann ist es eben ein Purpose. Wie sozial seid ihr wirklich? Wie geht er mit den Menschen um und auch mit den Menschen in den Partnerbetrieben? Ja, wie geht ihr mit denen um? Weil das geht dann eben einfach über die engen Unternehmensgrenzen hinaus. Und wenn so ein Purpose ist, dann lohnt sich der, in die Welt gebracht zu werden. Ja, aber früher hat man eben diese Leitbilder gemacht und diese Leitbilder waren immer egozentriert. Ja, wir sind MarktführerInnen. Da ging es nur um uns. Da ging es darum, wir wollen die Größten sein und wir wollen alle anderen platt machen, damit wir die Nummer eins werden. Das ist kein guter Purpose. Und die neuen Purpose, die erzählen auch etwas, wie das Unternehmen die Welt besser macht. Und daran erkennt man schon den Unterschied, dass es nichts mehr von wir wollen die Nummer eins sein und wir wollen Marktführer sein und die Größten sein und so weiter, keine solchen Erzählungen mehr sind, sondern Erzählungen für die Welt, für eine bessere Welt und für eine bessere Zukunft. Also das ist der Unterschied. Und manche haben einfach bloß jetzt Leitbild Purpose genannt, weil alle jetzt einen Purpose haben wollen. Und es bleibt aber das Mindset das Alte.
Mhm. Wenn wir jetzt uns den Menschen zuwenden und damit auch den Führungskräften, was ist für dich der Unterschied zwischen einem narrativen Führungsstil oder einer narrativen Führungskraft versus einem klassischen Manager?
Ja. Also du kündigst es schon so ein bisschen an, weil Leadership, also wenn man Leadership, englischer Begriff, oben drüber tut, dann hat Leadership einerseits mit Führen und andererseits mit Managen zu tun. Und das fällt ja auch zusammen. Eine Führungskraft ist immer zugleich auch Manager. Also der Manager organisiert, der steuert, der plant, der gestaltet und hat dadurch zwangsläufig ganz viel mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun. Und die Führungskraft, die kümmert sich um die Menschen im Unternehmen, um dass es den Mitarbeitenden gut geht, ja, dass die im Leistungshoch sind oder zumindest sich hineinbewegen können, um dem Unternehmen und damit dem Umfeld, dem unternehmerischen Umfeld das Beste zu geben, was er geben kann, was er einbringen kann und von seiner Kraft her auch, von seiner Energie einbringen kann und vor allen Dingen eben auch will. Das macht die Führungskraft, also die Führungskraft ist Menschenexperte, während der Manager ist Zahlenexperte. So, und jetzt ganz klar, wer wird verschwinden? Der Manager, weil KI wird eines Tages komplett alles steuern, alles organisieren, kann die Zahlen, Daten, Fakten mit einer irren Geschwindigkeit aufbereiten, also auch viel fehlerfreier dann, wenn sie mal richtig gut ist. Also der Manager wird verschwinden. Das heißt, wenn die Führungskräfte heute sich aufs Managen versteifen, ich bin doch, sagt mir kürzlich einer, ich bin doch kein Märchen. Onkel, meine Welt ist die Welt der Zahlen. Ich muss Dashboards lesen können und ich muss Excel-Sheets können und ein bisschen KI-Unterstützung können. Und der positioniert sich so, dann kann ich ihm jetzt sagen, der wird vom Markt verschwinden. Aber der Menschenexperte, der wird bleiben. Das heißt, führen wird in Zukunft Menschenexpertise sein und Menschen mit Herzblut irgendwo hinzubringen, etwas zu tun, zum Besseren hin, das funktioniert eben, wie wir eingangs schon sagten, nicht über Zahlen, Daten, Fakten, sondern über Geschichten. Das heißt also, das Geschichten erzählen, Storytelling, muss zu einer Kernkompetenz jeder Führungskraft sein. Menschen werden nicht durch Zahlen, Daten, Fakten angetrieben, sondern durch die Geschichte, durch Herz und Seele, was dahinter gehört, durch das Warum. Ja, warum sollte ich das tun? Mich da voll und ganz einbringen und mein Bestes geben und dieses Unternehmen zu unterstützen. Und dieses Warum erfahre ich bloß über Geschichten.
Ja, dein Appell oder deine Erzählung gefällt mir hier sehr gut. Also einfach, weil ich jetzt, ich bin viel im Pharmabereich und im Bankenwesen bei Führungskräften unterwegs und die sind extrem zahlengetrieben und zahlengesteuert. Und ich habe da letzte Woche erst eine flammende Gegenrede gehalten, wo ich immer sage, man muss Menschen mögen und kennen und versteckt euch nicht hinter euren Zahlen. Ihr führt Menschen, nicht nur Zahlen. Und ich glaube, dass tatsächlich, da bin ich komplett bei dir, dass die KI uns extrem viel im Management abnehmen kann. Und das ist so viel besser als ich, was ich jetzt gerade für mein Unternehmen quasi an KI im Hintergrund alles aufbaue. Das ist so analytisch, das ist so scharfsinnig, das ist so smart. Und trotzdem braucht es jemanden oder gleichzeitig braucht es jemanden, der sich jetzt endlich die Zeit hat, auch um die Menschen zu kümmern, die dahinter stehen, die das umsetzen müssen. Und richtig, das erlebe ich so ein bisschen gegenteilig, weil ich ja auch bei der Bundeswehr sehr viel als Führungskräftetrainer unterwegs bin. Da sind die Zahlen, Daten, Fakten nicht so wichtig. Da musst du immer am Mann oder an der Frau sein, um die zu führen. Und da wird Leadership muss gelebt werden, weil du halt ganz andere Sachen motivieren und bewegen musst. Und deswegen finde ich deinen Appell da so wichtig und wertvoll, dass man sagt, ja, gerade die Führungskräfte darf dann führen und nicht managen. Und das darf dann wirklich erstmal auch den Raum kriegen, dass man sagt, ich muss mich nicht an die Reports setzen, ich muss mich an das setzen. Ihr müsst das verstehen, ihr müsst das vortragen können, ihr müsst Menschen begeistern können. Und deswegen finde ich auch, dass für diese narrative Führung eigentlich KI ist der Unterstützer, um überhaupt Menschen wieder zu führen. Das finde ich super.
Ja. Richtig. Und es darf vor allen Dingen kein Gegensatz sein, nicht entweder oder, sondern es ist beides gemeinsam. Ja, das heißt, als Führungskraft, ich versuche nicht mehr alles selber zu machen, sondern lass die KI ihre Arbeit machen, wo die Arbeit machen kann, besser machen kann, schneller machen kann, deutlich schneller machen kann als ich, damit ich mehr Platz habe, mich um die Menschen zu kümmern, damit ich mir noch mehr Menschenexpertise aufbauen kann und mehr Zeit habe für die Mitarbeiter. Ja, weil das dadurch, dass ich so in diesen Zahlen, Daten, Faktenwelten bin und ständig nur Reportings mache und Analysen mache und so weiter und so fort, habe ich ja überhaupt keine Zeit mehr für die Leute. Das, also für die Zeit für die Leute, alles zwischen Tür und Angel. Und die Leute sollen reporten. Also dieses ganze Managementwesen basiert letztlich auf Reporting, auf Zahlen, Daten, Fakten. Und es ist völlig missverstanden worden, dass wir am Schluss den Menschen gewinnen müssen. Dann gewinnen wir seine Leidenschaft und seine Tatkraft. Und über Zahlen kann das nie funktionieren. So, das heißt, es ist auf jeden Fall sowohl als auch, ja, und auch beim Narrativen kann uns die KI natürlich enorm unterstützen in vielerlei Hinsicht. Also die kann zum Beispiel für uns recherchieren, die kann für uns analysieren, die kann uns für uns zusammenpassen, fassen, die kann die Stories, die wir entwickeln wollen, interessanter machen. Ja, ich brauche ja bloß zu sagen, du mach das bisschen blumiger, mach das bisschen bildreicher oder mach's ein bisschen weniger blumig, bitte. Mach das Ganze in 10 Sätzen und nicht auf 2 Seiten. Und dann macht die KI das für mich. Das heißt, ich nutze die massiv auch im Storytelling als Unterstützung, aber die Story selber, die erzähle ich. Ja, die lasse ich nicht von der KI erzählen, sondern die erzähle ich. Es muss meine KI sein und nirgendwann darf durchschimmern die Unternehmen, weil das wird nämlich jetzt im Moment praktiziert, die KIs schreiben die Unternehmensgeschichte. Ja, das heißt, also wenn das rauskommt, dass das so falsch ist, ja, weil es nicht das Wahre ist, sondern was die KI zusammengeschrieben hat, das wäre der Horror für Unternehmen, die verlieren sofort ihre Glaubwürdigkeit, ihre Reputation, ihr Vertrauen. Ich lasse mir von der KI helfen, die ist das Werkzeug, die Geschichte erzähle ich selbst. Es ist meine Geschichte, der ich den letzten Schliff gegeben habe und die 100% wahr und authentisch ist und zum Unternehmen passt oder zu mir als Führungskraft.
Mhm. Du widmest auch ein Kapitel dem sozialen Kit und dem Wir-Narrativ. Mhm. Wie wichtig ist das in Zeichen von Remote-Arbeit und verteilten Teams?
Ja, also das ist natürlich sehr wichtig, weil also es gibt Vorteile für Remote, Nachteile für Remote und Vorteile für im Unternehmen sein und Nachteile natürlich auch. So, und es gibt ganz viele Arbeiten, die kann ich remote wunderbar erledigen. Ja, kreative Arbeit, innovative, kreative Arbeit, an der Zukunft des Unternehmens arbeiten, da muss ich die Menschen zusammenbringen. Ja, da muss ich genau dieses über dieses die Menschen zusammenbringen, gemeinsam daran arbeiten lassen. Ja, dieses Konstrukt des neuen Unternehmens, des zukunftsfähigen Unternehmens, das darf ich nicht als Managementstrategie obendrauf drücken den Leuten. Nun lest das mal schön, das haben wir alles in Papier gefasst, alles nur Zahlen, Daten, Fakten, wie das Unternehmen groß werden soll. Und die Mitarbeiter fragen, verstehe ich gar nicht, weil das so eine kryptische Managersprache ist. Verstehe ich nicht, berührt mich nicht. Wieso soll ich mich dafür anstrengen? Und dann machen die halt Dienst nach Vorschrift. Ja, und Kunde sagt, verstehe ich nicht, berührt ich nicht, warum soll ich deren Produkte kaufen? Ja, das sind diese klassischen Zukunftsstrategien der Manager. Und in dem Story zuerst, indem ich die Geschichte baue und dann natürlich das ganze Gebäude noch mit Zahlen, Daten, Fakten stütze, ja, das, dann wird's eben in der Tat eine gute Geschichte. Und das müssen die Unternehmen lernen. Also wie sie auch da an der Stelle dieses Wir-Gefühl schaffen können, ja, weil jetzt brennen die Mitarbeiter für die Firma. Das kennen wir ja auch, ja, die Mitarbeiter, die so leidenschaftlich Fan ihres Unternehmens, ihres Arbeitgebers sind, dass sie als Corporate Influencer nicht nur irgendwelche getürkten Geschichten nach draußen tragen sollen, sondern dass sie aus einem eigenen Antrieb heraus positiv über das Unternehmen reden. Und das muss ich schaffen können und da wiederum brauche ich Narrative.
Mhm. Im dritten Teil geht es bei dir um Zukunftsnarrative und du fragst, wohin des Wegs, Albtraum oder Aufbruch? Ja. Wie stehst du persönlich dazu? Sind wir auf dem Weg in den Albtraum oder in den Aufbruch?
Ich bin zwiegespalten. Also ich bin natürlich optimistisch, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man. Aber ich bin zwiegespalten, aus zwei Gründen. Ja, also wir sind, was unser Planet betrifft, sind wir reichlich spät. Ja, wir sind über die planetaren Grenzen in, ich glaube, in 6 von 9 Feldern drüber. Das heißt, wir haben sozusagen diesen Kipppunkt zum, wir können es noch retten, diesen Kipppunkt, den haben wir schon quasi überschritten und es ist nicht mehr, vieles ist einfach nicht mehr zu retten. Und der Einzige, der uns an der Stelle erretten kann, Helfer sein kann, ist die KI. Ja, also nur mit Hilfe von KI, deswegen KI, Fluch und Segen zugleich. Die KI wird, ja, wenn wir sie richtig und klug einsetzen, massiv dabei helfen können, unseren Planeten wieder nicht nur auf Netto Null zu bringen. Weil Netto Null, wir reden alle von Netto Null, das ist ja der Status quo, wir wollen es ja besser machen. Ja, wir wollen ja eine regenerative Nachhaltigkeit, also dass der Planet wieder heilt sozusagen. Die wollen wir erreichen und das werden wir wahrscheinlich nur mit Hilfe von KI überhaupt noch schaffen können. Also diesen Weg zurück innerhalb dieser planetaren Grenzen zu kommen. Und was die KI selber betrifft, da bin ich im Moment ein bisschen beunruhigt, welche Geschichten wir der KI derzeit erzählen. Ja, weil die KI, die befüttert sich ja aus den Geschichten, die gerade erzählt werden. Und wenn jetzt auf der Welt überall Krieg und Krise ist, dann sind das die Geschichten, die die KI gerade lernt. Mit Krieg und Macht und Gewalt kann ich meine Ziele erreichen. Und das werden dann die Geschichten sein, die sich sozusagen in die KI eingravieren. Und das ist ein bisschen, eine gefährliche Vorstellung. Also umso mehr ist es so wichtig, dass dieses Buch jetzt, glaube ich, auch zum guten Zeitpunkt kommt und hoffentlich eine hohe Verbreitung bekommt, weil das Buch eben anschaulich macht, dass nur wenn die Geschichten positiv sind und wenn wir endlich anfangen, uns die positiven, die Hoffnungsgeschichten, die Aufwindnarrative zu erzählen und wegkommen von diesen Empörungs- und Verhinderungsnarrativen, dass nur dann eben auch die KI lernt und das sehr schnell integriert und uns dann hilft, auf diesem kollaborativen Weg eine gemeinsame Zukunft zu schaffen. Ja, weil also in einer hochvernetzten Welt kann nur Kollaboration, also miteinander arbeiten für einen gemeinsamen größeren Zweck, kann nur in die Zukunft führen. Alles andere führt in die Zerstörung. Und gerade in einer vernetzten Welt, weil wir schon gar nicht mehr, wir sehen es ja gerade am Golfkrieg. Ja, also es ist vorstellbar, wie so ein großes Netz zieht man an einer Stelle, bewegt sich das ganze Netz. Und man weiß gar nicht, wo sich das alles hinbewegt. Man kann also diese vielen, in dieser komplexen Welt, diese vielen Details, was kann da alles noch passieren, wenn ich A mache, dann passiert eben nicht nur B, sondern da passiert B und C und D bis Y, Z kann alles Mögliche passieren, was ich überhaupt gar nicht einkalkulieren kann. Ja, und der einfache, der beste Weg ist, es im Miteinander zu machen, zu kollaborieren und dieses Wir-Gefühl als Menschheit auch entstehen zu lassen. Und dazu brauchen wir das gute Narrativ. Und dazu brauchen die Menschen ein bisschen mein neues Buch.
Ja, wir sind quasi auch schon beim inhaltlichen Abschluss. Was ist eine Frage, die ich hätte stellen sollen, die ich vergessen habe zu stellen?
Uff, weil du hast so viele Fragen gestellt. Ich glaube, wir sind ja auch einmal im Grunde einmal durchs Buch durch. Ja, das Buch hat eben drei Teile. Das ist vielleicht noch eine Frage, warum eben in dieser Reihenfolge. Warum nicht dies oder das? Ja, also ein Buch hat einfach nur so und so viel Umfang. Man könnte über unglaublich viele Dinge reden, weil, das hatte ich eingangs gesagt, Narrative greifen in alle Welten rein. Ich habe mir drei Welten rausgesucht. Das eine ist das Ich, also das Individuum. Ja, durch welche Glaubenssätze und Selbsterzählungen machen wir uns stark? Weil nur wenn wir als Mensch stark sind, als Individuum stark sind, dann können wir natürlich das Beste für den Arbeitgeber und für unsere lokale und globale Gemeinschaft geben. Also wir müssen als Individuum stark sein. Das ist sozusagen der Beginn. Und das Zweite ist dann die Arbeitswelt. Wir machen wir gemeinsam über die Arbeitswelt dann alles um uns herum stärker für eine gemeinsame, bessere Zukunft. Das sind die drei Teile meines Buchs. Und dann gibt es noch einen Anhang dazu. Da erkläre ich dann noch sehr konkret, wie Story Listening, Storymaking und Storytelling funktionieren, ja, um erst diese guten Geschichten zu finden, aus diesen guten Basisgeschichten gute, greifbare, stimmige Geschichten zu machen und über das Storytelling sie dann in die Welt zu bringen. Also das ist der Anhang und dann gibt's, hast du schon angedeutet, 40 Tools insgesamt, die der Werkzeugkasten, der das Ganze unterstützt.
Sehr schön. Und jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich und wir bleiben aber in der Welt des Narrativs. Du bist seit über 20 Jahren selbstständig. Was war das Narrativ, das dich damals dazu bewogen hat, die Sicherheit des Top-Managements hinter dir zu lassen?
Ja, also willst du die wahre Geschichte?
Immer.
Die offizielle oder die wahre Geschichte?
Die wahre Geschichte.
Die wahre Geschichte. Also nichts hat mich dazu bewogen. Das heißt, ich habe nicht diese freie Entscheidung getroffen, sondern ich bin durch diese Tür gestoßen worden, weil ich war 25 Jahre in meistens in Sales und im Marketing leitenden Positionen, am Schluss in der Geschäftsleitung, CMO würde man heute dazu sagen. Und ohne jetzt Details zu nennen, es ging dann eine Tür sehr plötzlich zu. Und ich hatte nicht meine neue, andere Zukunft vorbereitet. Das machen ja viele Trainer so oder Berater so. Ne? Die fangen dann an, neben ihrem Job schon sich 1, 2, 3 Beratungskunden aufzubauen oder Coaching-Kunden oder Trainingskunden. Und wenn die das Gefühl haben, das kommt an im Markt und ich kann auch jetzt mit einer gewissen Durststrecke, kann ich dann jetzt über die paar Kunden dann mich in die Selbstständigkeit hangeln. Also das war bei mir nicht so. Die eine Tür ging zu und es war damals so, es ist jetzt schon fast 25 Jahre her sogar, da ging das langsam los, dass man gerade speziell im Marketing einfach nur noch die jungen, hippen Leute suchte. Und vor allen Dingen dann auch, wenn Marken betroffen waren und Markenaufbau betroffen war und so weiter. Und dann sah ich einfach jetzt nicht mehr kurzfristig da dort noch große Perspektiven für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich was anderes. Und ich hatte dann, seinerzeit hatte ich zufällig jemanden, der war in einer ähnlichen Position, andere Story, aber ähnliche Position. Der trennte sich sehr kurzfristig damals von seinem Unternehmen. Das war ein ausbildendes Unternehmen, arbeitsbegleitende Aufbaustudien machten die damals im Werbung und Marketing. Und der hatte auch kurzfristig das Unternehmen verlassen. Und im gegenseitigen Einvernehmen, wie bei mir auch. Und wir haben uns dann zusammengetan und haben ein erstes Buch geschrieben, das hieß Total Loyalty Marketing. Da ging es also um diese Total, warum, um das ganze Unternehmen von dieser Loyalität, Mitarbeiterloyalität, Kundenloyalität, um das sozusagen als auch ein Narrativ, um das auf die Zukunft auszurichten. Und wir fingen dann an, Vorträge zu halten und ich habe meine Freunde eingeladen. Und die fanden einfach meine Art des Vortragsstils, fanden die besonders interessant. Und dann habe ich mich sehr kurzfristig entschieden, selber alleine eben auch Vorträge zu halten, so aus ohne jede Ausbildung, aus einfach auf die Bühne gesprungen und den Menschen Geschichten erzählt im Wesentlichen, weil auch mein Vortragsstil ist sehr geschichtenlastig, sehr beispiellastig, weil über das Beispiel, über die Geschichte einfach viel schneller versteht. Das ist jetzt im Grunde alles, was dann auch auf der Bühne stattfindet, was ich eben erzählt habe. Und bin ein extrem erfolgreicher Vortragsredner geworden. Also ich habe zu den Top-Vortrags-Keynote-Speakern in Deutschland gezählt. Und zwar nicht nur in Form eines Hypes, sondern ich bin seit 25 Jahren jetzt auf dem in dem Business tätig und werde immer noch gebucht. Also insofern ist das eine Tür gewesen, ja, durch die ich gegangen bin, ein bisschen ins Neuland gegangen bin und da eigentlich viel erfolgreicher und glücklicher geworden bin, als ich es je hätte werden können, wenn ich im alten Umfeld geblieben wäre.
Welche Geschichte hat dein Leben am meisten geprägt? Eine, die dir jemand erzählt hat oder die du selbst erlebt hast?
Boah, also die Frage, auf die bin ich jetzt, weil ich habe so viele Geschichten, Dani, ich habe so viele Geschichten in meinem Leben erlebt. Ja, ich bin ja jemand, der, ich habe in 10 verschiedenen Ländern gearbeitet. Ja, ich habe in 10 verschiedenen Berufen gearbeitet. Also ich bin einer derjenigen, die das völlig außerhalb der damaligen Zeit, ja, die immer wieder interessiert war, einen neuen Beruf zu machen, etwas Neues zu lernen. Ja, etwas, was ich noch nicht kann und was ich auch spannend finde. Ja, das heißt, was man heute erwartet eigentlich, weil sonst wird arbeiten wie bei meinem Beispiel eben, wenn der versucht, im Alten zu bleiben, der Produktionsdirektor da, dann wird er sterben, dann das wird er nicht überleben. Aber wenn er sich in eine neue Welt reinarbeitet, ja, das ist ja das, was wir heute auch brauchen letztlich von den Menschen, die arbeiten, dass sie selbstinitiativ lernen wollen. Also bei mir war das einfach ein automatischer Antrieb. Ja, das heißt, ich bin in 10 Ländern gewesen, habe in 10 verschiedenen Jobs gearbeitet. Ich habe über 100 Länder der Welt bereist. Also ich habe eine derartige Geschichtenfülle, sodass ich jetzt ad hoc, aber ich werde die Frage mir mal überlegen, weil irgendein Podcaster wird sie mir wahrscheinlich nochmal stellen oder an irgendeiner Stelle wird sie mir nochmal gestellt, irgendeine Geschichte rauszupicken. Es war einfach eine Perlenschnur. Ja, also mein Leben ist letztlich eine Perlenschnur von hauptsächlich schönen, dicken, fetten, glänzenden Perlen gewesen. Ja. Oder ist sie noch gewesen? Ist sie noch? Ja.
Gibt es eine Person, ein Vorbild oder einen Mentor, deren Geschichten dich besonders inspiriert haben?
Ja, das ist eine Geschichte, die ich schon oder eine Frage, die ich schon eher beantworten kann. Ich habe den nicht. Ich habe den nicht. Also es haben mich immer zu diesen verschiedenen, es hängt wahrscheinlich mit diesen verschiedenen Lebensphasen und diesen schnellen Wechseln in meinem Leben zusammen, dass ich nie jemanden kennengelernt habe, wo ich sage, der ist mein Vorbild, dem eifere ich nach. Nicht in der Geschichte, ja, auch nicht bei Unternehmensführern oder irgendwelchen Top, was weiß ich, Werbern oder so. Da sind viele, die mich faszinieren, ja, einer der faszinierendsten Personen, weil der hat Storytelling wirklich von Anfang an verstanden. Wer ist das?
Steve Jobs.
Ja, genau, Steve Jobs. Ja, der hat mit seinem Think Different, das ist also dieses Gebäude, ne, Think Different, da hat er irre was erschaffen, also etwas, der wird wahrscheinlich zu den wichtigsten Denkern des Jahrhunderts gewählt werden. Das wird ja die Geschichtenschreiber nach uns, die werden das ja überhaupt erst ermessen können. Und er hat ja auch gesagt, the most powerful person in the world is the storyteller. Also der hat das alles letztlich schon verstanden in seiner, in der ganzen Fülle, nicht nur ein kleines Marketing oder Werbegeschichten, sondern diese ganze Fülle, die da hat er verstanden. Also der war wirklich einer von den ganz wenigen. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass er ein Vorbild ist. Also auch da muss ich sagen, habe ich in der Form nicht gehabt. Menschen, die ich bewundere, die mich faszinierend finde, ja. Menschen, die ich als Vorbild oder als Mentor angesehen habe, gibt es nicht.
Jetzt hoffe ich, meine Information ist aktuell und richtig. Du lebst in München, richtig?
Ja, korrekt.
Was erzählt dir diese Stadt? Was schätzt du an ihr besonders?
Also München ist insofern meine Wahlheimat geworden. Ich komme gebürtig aus Mönchengladbach und ich habe in Würzburg studiert, BWL. Und bin dann nach einem kurzen Zwischenstopp 3 Jahre hier in München. Bei der Bank habe ich gearbeitet, bei der damaligen Bayerischen Vereinsbank. Also ich war schon mal sehr zahlenlastig unterwegs, BWL-Studium und dann bei der Bank. Und habe dann in einer Nacht- und Nebelaktion habe ich gekündigt und bin in die Welt hinaus gewandert. Und dann habe ich mich beruflich da dort gesettelt. Und als ich zurückkam, war meine Wahlheimat München. Ja, weil München ist eine Stadt, die erzählt viele schöne Geschichten, weil es ist sehr viel Natur um die Stadt herum. Ich wohne direkt am Isar-Hochufer. Ja, also fließende Flüsse bringen einen immer in die Kreativität und in den Gedankenfluss und kann von München aus sehr viele Stellen, die ich schön finde. Ich gehe irre gerne wandern in den Bergen. Ich bin sehr gerne am Wasser, an Seen. All das kann ich von München aus wunderbar erreichen. Und man sagt eben, München ist wie ein großes Dorf. Ja, das heißt, das hat also nicht so eine hektische Großstadt, lebe, also ein bisschen vielleicht in der Innenstadt, aber ich wohne am Stadtrand. Insofern hat für mich München auch eine extreme Lebensqualität. Also das war der, um die Geschichte kurz zu erzählen, die Lebensqualität, die ich in München für mich erlebe, hat mich nach München getrieben.
Also da haben wir ja spannende Parallelen. Ich habe ja 10 Jahre in München gewohnt, habe dort mein erstes Studium gemacht und habe mein zweites, mein BWL-Studium dann in Würzburg gemacht, da ich auch von da aus nehme ich ja gerade auf. Also spannende Parallele und beides großartige Städte.
Ja, cool.
Was machst du, wenn du gerade nicht schreibst, sprichst oder coachst? Wie tankst du auf?
Ich gehe sehr viel spazieren. Also ich gehe jeden Tag, wenn es irgendwie geht, gehe ich ein, zwei Stunden spazieren. Ich habe also den Luxus, wie gesagt, ich habe die Isar und da, wo sie schon wild ist, wo die wilden Isarauen beginnen, die habe ich direkt vor der Haustüre. Ich bin in Corona-Zeiten 3-4 Stunden am Tag spazieren gegangen. Also mich hat die Corona-Zeit überhaupt nicht gelangweilt. Ich habe dort mir jeden Pfad erschlossen, den ich noch nicht kannte. Ja, weil jeden Pfad, wo ich sagte, oh, den bin ich schon nie gegangen, da hatte ich jetzt die Zeit und die Muße, den auch mal zu gehen. Also ich kenne jeden Pfad kreuz und quer jetzt hier von München die Isar entlang in die südliche Richtung. Und spazieren gehen ist einfach für mich auch Hirn einmal durchlüften und frei machen, ja, und ins Fließen bringen. Also mir kommen, ich schreibe an einem Buch jetzt zum Beispiel 2, 3, 4, 5 Seiten, da gehe ich runter an die Isar und dann kommen mir neue Gedanken, immer. Ja, oder wenn ich mich auf einen Vortrag vorbereite, ja, ich gehe immer runter und erzähle der Isa meinen neuen Vortrag und komme immer auf neue Gedanken, weil das ein Umfeld ist, grün, Natur, macht einen gesund, bringt alles ins Fließen, die für mich einfach irre schön ist. Und ich habe den Luxus, genau dort auch zu leben und mich nie ins Auto setzen zu müssen, um so eine Natur zu erreichen. Also das, was ich so im Tagtäglichen mache. Und dann reise ich natürlich noch viel. Ich habe es massiv reduziert. Also vor allen Dingen die langen Flugreisen habe ich jetzt massiv reduziert aus Umweltgründen. Und ich gehe sehr gern in die Berge. Und also manchmal, wenn das Wetter schön ist, fahre ich mittags raus und bin nachmittags bis in den Abend rein für ein paar Stunden noch in den Bergen. Das ist für mich ist einfach wunderschön. Ja, das ist mein Leben. Mein kleines Leben. Reicht.
Wir kommen zur Abschlussfrage. Wenn du der Welt ein einziges Narrativ mitgeben könntest, das die Zukunft positiv verändert, welches wäre das?
Das Narrativ ist, mach das Beste aus deinem eigenen Leben, das positive Beste, konstruktive, positive Beste aus deinem eigenen Leben. Und wenn es dir gut geht, teile und bringe Menschen in deinem Umfeld dazu, auch das Positive zu sehen, das Positive zu tun und das Positive in die Welt zu bringen, weil Zukunft ist nicht vorgegeben. Zukunft entsteht dadurch, wie wir Menschen die machen, wie jeder einzelne von uns dazu beiträgt, entscheidet darüber, ob unsere gemeinsame Zukunft eine gute oder eine schlechte wird. Und das Mittel zum Ziel ist das Geschichtenerzählen. Also erzählt Geschichten über eine gute, lebenswerte Zukunft auf einem heilen Planeten mit einer menschlichen, menschlich denkenden KI und mit menschlich denkenden oder handelnden Technologien, die das alles unterstützen.
Sehr schön. Liebe Anne, vielen, vielen lieben Dank für dieses kurzweilige, informative und positive Gespräch über Narrative für eine bessere Zukunft. Vielen Dank, dass du abermals Gast im Paperwings Podcast warst.
Ja, gerne, gerne, super.
Tschüss.
Tschüss, danke schön, tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.